Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen, aus Respekt vor unserem großen Gott. Unser guter Vater, unser großer Gott, wir stehen vor dir und ich bete darum, dass du uns heute Morgen deine Wahrheit aufschließt, Herr, dass wir eine Tür öffnen, wo wir entdecken, Herr, dass sie etwas mit unserem Leben zu tun hat und dass wir bereit sind, hindurchzugehen und unser Leben durch dein Wort prägen zu lassen. Danke, dass du deinen Geist gegeben hast, der uns hilft dabei, das in unserem Leben anzuwenden, zu verstehen überhaupt. Und so bete ich drum, Herr, dass du dieses Wirken durch deine Gnade heute Morgen bewirkst. Amen. Die Zukunft muss Einfluss auf deine Gegenwart haben. Die Zukunft muss Einfluss auf deine Gegenwart haben. Stell dir einen Leichtathlet vor, zum Beispiel so einen 100-Meter-Sprinter, und sein Trainer sagt ihm, in 2 Jahren wirst du bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und dafür gibt er ihm 3 Befehle mit. Trainiere hart, ernähre dich gesund, enthalte dich von allen schlechten Dingen. Wie reagiert wohl dieser Leichtathlet? Wahrscheinlich hat er ab diesem Moment nur ein einziges Ziel im Blick. Olympische Spiele, Goldmedaille, Ruhm und Ehre. Und so nimmt er ja das, was sein Trainer gesagt hat, ernst und trainiert umso härter. Er streicht McDonald's von seiner Liste und umso eiserner wird er sich gegen schlechte, seinem Körper schadende Dinge wehren. Sein ganzes Leben im Hier und Jetzt in diesen 2 Jahren wird beeinflusst von diesem einen Thema, was in der Zukunft liegt. Die Zukunft muss Einfluss auf deine Gegenwart haben. Und wir haben ein großes Ereignis in der Bibel, was uns noch bevorsteht. Hat dieses Einfluss auf dein Leben in Hier und Jetzt? Wie sehr hast du das Ziel vor Augen? Jesus Christus kommt wieder und er wird seine Gemeinde nach Hause holen. Er wird Gericht üben und er sorgt dafür, dass die Existenz aller, die an ihn glauben, im himmlischen Zuhause mündet. In Herrlichkeit, in Ewigkeit. So sagt es Miroslav Chrobak in seinem Lied, wenn der König wiederkehrt. Unsere Zeit läuft langsam aus. Diese Erde wird schon bald vergehen. Jesus kommt, holt seine Braut. Wir werden bald den König sehen. Oh, lass uns Irdisches vergessen und geistlich weiterleben, heißt es dann im Refrain. Und genau diese Spannung zeigt uns der erste Petrusbrief auf. Er zeigt uns auf der einen Seite diese herrliche Wahrheit des Evangeliums, der Rettung, die begonnen hat bei jedem, der glaubt, die vollbracht wurde am Kreuz. Wir sind gerade im Johannesevangelium und die vollendet sein wird, wenn wir bei ihm sein werden. Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch Leid und Not auf dieser Welt. Eine Spannung. Und Petrus gibt fein seelsorgerlich Hilfestellung für ein Leben in dieser Welt. Thomas Jettel hat in seinem Kommentar zum ersten Petrusbrief diesen Kommentar sehr treffend überschrieben: Hilfen für Pilger zwischen 2 Welten. Hilfen für Pilger zwischen 2 Welten. Also wie sollen wir hier leben? Und gerade, wir haben noch nicht so viel davon vielleicht erfahren, gerade im Anblick auf Not und besonders erste Petrusbrief, Verfolgung. Und so finden wir in 1. Petrus 4 einige Befehle für ein heiliges Leben, gerade im Anblick an Not und Verfolgung. Mit dem Hintergrund oder der Zielausrichtung vielmehr, Jesus Christus kommt wieder. Wir werden heute nur 2 Verse fokussieren, 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Ich möchte aber gleich ab Vers 7 schon lesen. Und in diesen beiden Versen 10 und 11 finden wir 3 Ermutigungen für unseren Dienst, damit wir Gott verherrlichen. und wir der Gemeinde dienen. Darum schlag die Bibeln auf, lass uns gemeinsam Gottes Wort lesen, so wie Petrus Aussprüche Gottes redet und uns niedergeschrieben hat, so wollen wir es als Gottes Wort empfangen. Ich lese ab Vers 7, damit wir den Kontext ein bisschen noch uns anschauen können. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, die er dem Petrus eingegeben hat, um sie der zerstreuten Gemeinde zu übermitteln. Der Gemeinde weltweit letztlich und 2000 Jahre später gehören wir dazu. Und der Titel heute ist ein Aufruf an dich und an mich, diene, was das Zeug hält. Heute geht es um dienen, diene, was das Zeug hält. Und hier sind die drei Ermutigungen, die wir in diesen drei Versen finden. Diene mit deiner Gabe. Diene mit deiner Gabe. Diene zweitens in deiner Kategorie. Hier schon mal vorweg, wir dürfen nicht schwarz-weiß denken und sagen, ich bin nur hier und sonst brauche ich gar nichts im Blick halten. Diene in deiner Kategorie. Letztlich da, wo Gott dich hingestellt hat, mit den Gaben. Und drittens, diene zu Gottes Ehre. Das sind die drei Ermutigungen hier, die Petrus der Gemeinde mitgibt. Drei Ermutigungen für deinen Dienst, damit du Gott verherrlichst und der Gemeinde dienst. Ganz kurz, damit wir sind ja eigentlich im Johannesevangelium unterwegs, aber heute sollte es dieser Text sein, damit wir in den Kontext reinschauen. Die ersten zwei Kapitel, grob gesagt, lesen wir viel von der Rettung, die durch Jesus Christus bewirkt wird, der uns als Vorbild vorangegangen ist, der das Heil bewirkt hat und dessen Vollendung wir ergreifen dürfen, wenn wir bei ihm sind. Wir lesen von einer hohen Berufung der Erlösten, in der wir jetzt hier auf dieser Erde unterwegs sein dürfen. Und dann ab Kapitel 2,11 bis Kapitel 4,19 gibt er viele Hilfestellungen, wie dieses Leben im Hier und Jetzt konkret aufgrund dieses zugesicherten Heils aufgrund dieser Hoffnung aussehen soll. Immer im Hintergrund mit dem Bedenken, das macht Petrus, deswegen schreibt er seinen Brief, an die verfolgte Gemeinde. Wie haben wir dieses Ziel im Blick, gleichzeitig in dieser irdischen Not richtig zu leben? Und er spricht zunächst von einem großen Aspekt der Unterordnung. Unterordnung unter die Regierung, Kapitel 2, Vers 11. Unterordnung unter irdische Herren. Und auch in der Familie. Also wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir gegenüber dem Staat um und auch im Arbeitsverhältnis, damals natürlich Sklavenverhältnis. Und dann spricht er allgemein von einem heiligen Wandel, gerade im Anblick von Leiden und Verfolgung. Wie soll die Gemeinde sich mit diesem Leid und in dieser Verfolgung verhalten? Wie sollen sie leben? Und das sind mit oder weniger die Schlüsselworte Leiden und Verherrlichung. Es kommt sehr oft vor. 14, 15 Mal kommen beide Begriffe im ganzen Brief vor. 5-mal alleine in Kapitel 4 kommt die Herrlichkeit oder das Verherrlichen vor in unserem 4. Kapitel. Und Petrus schreibt eben an die Fremdlinge, die in der Zerstreuung sind, die überall, und er hat einige Gemeinden in Kapitel 1, Vers 1 genannt, oder einige Orte, an denen er sich besonders richtet. Größtenteils wahrscheinlich Heidenchristen, weit entfernt von Rom, aber von Rom aus hat sich in dieser Zeit eine Christenverfolgung entwickelt. Wer war an der Macht? Nero. Es wird ungefähr zu dieser Zeit geschrieben worden sein, wo Rom gebrannt hat und Nero, nach allen Überlieferungen, die wir kennen, es auf die Christen geschoben hat und sie als Sündenbock dargestellt hat. Und so hat sich die Christenverfolgung weiter ausgebreitet im Römischen Reich. Und genau hinein dessen schreibt Petrus diesen Brief. Christen brauchen dringend Ermutigung in ihren Leiden, in ihrer Not. Sie litten hier in diesem Kontext unter Verfolgung und sollten wissen, auf welches Ziel sie schauen sollten und wie sie das im Hier und Jetzt prägt. Sie sollten die Hoffnung nicht verlieren, geduldig ausharren, auf Jesus blicken. Und das, wenn wir zu unserem Text zurückkommen, ab Vers 7, wird noch gespickt mit dieser Motivation ab Vers 7. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Das Ende aller Dinge ist nah. Christus kommt wieder. Er holt seine Braut, die Gemeinde, nach Hause. Er wird herrschen, er wird Gericht üben. All diese Dinge umfassen letztlich das Ende aller Dinge. Und daraufhin gibt er diese 5 Befehle: Besonnenheit, nüchtern, Liebe untereinander, gastfreundlich und dieses einander dienen. Mit dem Ziel vor Augen muss es Auswirkungen auf das Hier und Jetzt in deinem Leben haben. Es soll dein Leben in Hier und Jetzt prägen, dass wir gesund und richtig geistlich gesehen leben. Und heute geht es eben darum, weil Christus wiederkommt, dass wir das im Blick haben, diene, was das Zeug hält. Und damit kommen wir zur ersten der 3 Ermutigungen. Wir haben Gaben bekommen und Petrus sagt, diene mit deiner Gabe. Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einer einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir keine vollständige Abhandlung über die Gaben heute machen. Ich lade gerne ein zum Glaubenskurs. In ungefähr, ich schätze mal, 7 Lektionen sind wir da, bei den Geistesgaben, Gnadengaben. Ganz kurz möchte ich aber trotzdem was zu den Gnadengaben sagen, damit wir so ein paar Leitplanken haben, um das recht zu verstehen. Im Neuen Testament haben wir mehrere Abschnitte, die dieses Thema behandeln. In Römer 12, 1. Korinther 12 bis 14, in Epheser 7 und 1. Petrus 4. Hier wird insbesondere von den Gaben beschrieben. Und das Erste, was wir entdecken, alle Abschnitte stehen in Übereinstimmung darin, dass Gott Gaben gegeben hat. Sehr einfach zu verstehen, wenn wir das lesen. Aber sie sind ein Geschenk, ein Charisma, eine Gnade Gottes, ein unverdientes Geschenk, was Gott durch seinen Geist gibt. Der Heilige Geist, so lesen wir in 1. Korinther 12, gibt Gaben, wie er will. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir auf den anderen schielen wollen. Und der kann ja und der macht ja. Nein, der Geist gibt Gaben, wie er will. Und damit sind nicht unsere natürlichen Talente gemeint, die ein jeder auch von uns hat, sondern explizite Gaben, die geweckt werden, die lebendig werden, die du bekommst, wenn du gläubig geworden bist. Für Gottes Auftrag. So ist jeder begabt und hat einen einzigartigen Pool, eine Farbpalette an Gaben, wo manche viel mehr herausstechen als die anderen. Das Zweite, was wir sehen, alle Abschnitte stehen in Übereinstimmung darin, dass die Gaben für Gott sind und letztlich der Erbauung der Gemeinde dienen sollen. Sie sind zum gemeinsamen Nutzen für uns in der Ortsgemeinde hier untereinander gegeben worden, und dienen nicht dem Selbstzweck, sondern, wie wir auch in unserem Abschnitt hier aus Petrus 4 lesen, diese kleinen Wörter sind so entscheidend, Vers 11 in der Mitte, dieses damit leitet eine Absicht, ein Ziel ein. Das Ziel ist, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Dass die Gemeinde, Epheser 4 macht es deutlich, 1. Korinther 12 macht es deutlich, erbaut wird. Und der Heilige Geist macht Unterschiede. Er gibt eine Vielfalt hinein in die Gemeinde, so wie es gebraucht wird. Das ist wichtig zu verstehen. Das Dritte, was wir sehen, alle haben eine Übereinstimmung darin, dass die Gabenaufzählung, die wir dort finden, nicht vollständig ist und schon gar nicht erklärt wird. Außer mit einigen Anklängen in Römer 12, wie wir so ein bisschen diese Gaben zu verstehen können. Aber genaue Definitionen finden wir dort nicht. Was wir sehen, Apostelgeschichte oder 1. Korinther 12 bis 14, die Auswirkungen wie sie sich auswirken, diese Gaben. Und das sollen erstmal einige Leitplanken einfach sein, wie Gott Gaben gibt. Und Vers 10 im 1. Petrusbrief gibt uns einen Befehl mit. Dient damit einander. Es ist der Dienst füreinander mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen, genau durch diesen Akt, dass wir unsere Gaben einsetzen. Und das wird mehr und mehr unser eigenes Leben, aber auch das Leben der Gemeinde verändern, wenn wir das mehr und mehr und mehr leben. Und letztlich möchte ich mit uns Vers 10 anschauen, insgesamt 4 Prinzipien hier uns nennen, herausarbeiten. Das erste, was wir sehen, ist, jeder hat Gnadengabe empfangen. So steht es bei mir in der Elberfelder Übersetzung, Luther, Schlachter, andere sind leicht abweichend. Hier steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Jeder hat eine Gabe empfangen und das ist nicht eine einzige, die man empfängt. Nach meinem Verständnis ist es einfach eine bunte Farbpalette, wo manche mehr herausstechen und manche eben nicht. Es bedeutet, dass letztlich kein Gläubiger, der hier ist und sitzt, davon ausgeschlossen ist. Du bist nicht ausgeschlossen, um der Gemeinde und Gottes Reich zu dienen, sondern du bist voll mit drin. Gleichzeitig bringt das natürlich auch eine Verantwortung mit sich, da kommen wir dann gleich noch zu. Also dieser Empfang wird hier am Ende von Vers 10, wenn wir da kurz reinschauen, noch als was beschrieben? Als Gnade Gottes. Es ist eine Gnade, ein Geschenk, etwas, was wir nicht verdient haben, was ohne Gegenleistung gegeben wird. Der Heilige Geist schenkt die Gaben, 1. Korinther 12. Der Vater schenkt die Gaben, auch 1. Korinther 12. In Epheser 4 lesen wir, dass es die Gabe Christi ist. Also die ganze Dreieinigkeit Gottes ist genau daran beteiligt, dir und mir dieses Geschenk, wenn du gläubig geworden bist, gegeben zu haben. Ein Geschenk zum Nutzen anderer, zu seiner Verherrlichung. Du hast es. Das macht das Ausmaß deutlich. In einer großen Farbpalette mit einer Vielfalt, die so perfekt ist, für uns als Gemeinde abgestimmt. Das Zweite, was wir sehen, die Individualität. Jeder hat seine spezielle Gnadengabe. Wie der menschliche Leib, und das ist das Bild, was Paulus in 1. Korinther 12 dafür benutzt, so unterschiedlich ist, so ist auch die Vielfalt an Gaben unterschiedlich. Petrus beschreibt es hier als vielfältig oder als mannigfaltig oder Luther übersetzt mit mancherlei. Ja, und das drückt eben hier diese Vielfältigkeit aus. Jeder ist ganz unterschiedlich in seinem Pool an Gaben ausgestattet. John MacArthur, seine Predigt ist von 1989, aber immer noch hochmodern, passt immer noch genauso, weil er Gottes Wort verkündigt und nicht seine eigenen Ideologien. Jeder von uns ist absolut einzigartig. In diesem Sinne sind wir alle kreative Einzelgänger. Wir sind besonders einzigartig. Es gibt niemanden wie dich und mich. Wir sind geistliche Unikate. Also bedeutet es praktisch, dass jeder an dem Ort und in der Art und Weise dienen muss, wo Gott einen hingestellt hat und wofür dein Gabenpool vorgesehen ist. Mit dem Gemenge, was du erhalten hast. Und er gibt eine sehr wichtige Anmerkung, und das müssen wir uns immer vor Augen führen mit Blick auf 1. Korinther 12. Die sichtbarsten, unterhaltsamsten und produktivsten Gemeindemitglieder sind nicht unbedingt die wichtigsten. In 1. Korinther 12 macht Paulus das an dem Bild des Leibes deutlich. Da kann die Hand nicht sagen, wir brauchen den Fuß nicht, und ich weiß nicht genau, welche Bilder er genau beschreibt, aber ein Glied kann nicht zum anderen sagen, du bist nicht gebraucht. Jeder von uns ist gebraucht. Wir brauchen einander in diesem Leib. Das macht diese Individualität aus. Das Dritte, was wir in Vers 10 finden, jeder muss seine Gnadengabe gut verwalten. Das ist unsere hohe Verantwortung. Als gute Verwalter steht hier. Oder als gute Haushalter. Wir sollen gut damit haushalten. Was ist die eine Sache, die Gott von Verwaltern fordert? Wir lesen das bei Jesus, wie er immer wieder auch so ein Gleichnis nimmt von einem Verwalter, dem was anvertraut wurde. Wir lesen 1. Korinther 4, wie Verwalter oder Diener Gottes sein sollen. Treu. Treu ist die eine Sache, wie wir sein sollen in dieser Verwaltung, in dieser Art und Weise mit dem umzugehen, was uns anvertraut wurde. Es bedeutet, dass du deine Gaben zunächst einmal am besten kennst und in einem Rahmen deiner Ortsgemeinde dienst. Diene mit deiner Gabe. Du hast etwas geschenkt bekommen, was nicht dazu da ist, vergraben zu werden, wie Jesus es an anderer Stelle um die Talente deutlich macht, sondern dass du es einsetzt und damit was produziert wird? Frucht. Frucht innerhalb des Reiches Gottes. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, ich habe aber Angst, das einzusetzen, das zu investieren. Wie auch dieser eine Verwalter das in dem Gleichnis hatte, das er lieber vergraben hatte. Ich hatte Angst, weil ich dir ja Rechenschaft geben muss. Angst vielleicht davor, du könntest was kaputt machen. Liebe Leute, ich glaube, wir denken manchmal viel zu klein von Gott. Er hat doch genau die Gaben gegeben, die gegeben werden sollen. Er hat doch genau die Werke vorbereitet, die vorbereitet sein sollen, in denen wir wandeln sollen. Gott weiß doch, was er tut. Halte nicht zurück, sondern setze deine Gaben ein. Nicht zum Selbstzweck, sondern zur Erbauung der Gemeinde. Das Letzte, was ich uns noch aufzeigen möchte, ist, jeder soll mit seiner Gnadengabe dem anderen dienen. Das ist diese Gegenseitigkeit, einer dieser wichtigen Einanderstellen. Dient damit einander, gegenseitig. Kein Selbstzweck, dient einander, nicht ich diene mir. Nicht für meine Anerkennung, nicht für meine Selbstbestätigung, nein. Und das ist wichtig, dass wir das sehen und verstehen und immer vor Augen halten, das vergessen wir oft. Gott kennt unsere Herzenshaltung, er kennt deine und meine Motivation, warum wir Dinge tun. Und hier steht auch nicht, einer dient und die anderen sind nur die Konsumenten. Das steht hier nicht. Darum prüfe dich. Wenn du hier sitzt und hast so eine Art Konsumentenhaltung eingenommen, dann lass dich davon überzeugen, von der Wahrheit der Schrift und kehre um. Tu Buße darüber. Lass dich gebrauchen mit deinen Gaben, die du hast, für Jesus, für die Gemeinde. Diene Gott und der Gemeinde mit deiner Gabe. Dass es eben bei uns nicht so läuft wie auf dem Bau. Man sieht das öfters, wenn man so an Baustellen vorbeifährt. Da hat einer die Schippe in der Hand oder einer sitzt im Bagger und die vier stehen so drumherum. Ja, oder jetzt, wenn Fußball ist, da laufen die 22 über den Platz und 80.000 und vielleicht vor den Fernsehern 30 Millionen wissen besser, wie es funktioniert. Nein, es geht darum, dass wir diesen Auftrag, den wir bekommen haben, unsere Gabe einzusetzen, dass wir das tun, dass wir aktiv sind, dass wir mittendrin sind, dass wir dabei sind. Deine einzigartige Begabung kann nicht einfach ohne weiteres ersetzt werden. Es schadet dem Leib, wenn du zurückhältst. Und wenn wir nochmal den Kontext vom 1. Petrusbrief vor Augen haben. Es geht um Verfolgung, es geht um Druck, es geht um Leiden dieser Geschwister, an die Petrus hier schreibt. Und gerade im Hinblick darauf ist es doch so wichtig, dass dieser Leib funktioniert und zusammenhält, dass dieses Einander da ist. Dient einander. Und für den, der es noch nicht verstanden hat, es ist ein Befehl. Das ist nicht so eine Option, die wir uns aussuchen dürfen. Es ist ein Aufruf, ein Befehl. Nicht dienen oder nicht dienen. Hier geht es nur um dienen. Diene, was das Zeug hält. Und wenn ich den Umkehrschluss ziehen darf, wenn wir das nicht tun, wir haben eine Gabe empfangen und dienen nicht damit einander als gute Verwalter, was passiert dann? Dann sind wir Gottes Wort ungehorsam, dann sündigen wir gegen Gott und das Ziel von Vers 11b wird nicht erreicht. Gott wird dadurch, durch unser Verhalten oder Zurückhalten in dem Moment, nicht verherrlicht. Und deswegen ist es eine große Verantwortung, die Gott dir und mir gibt. Er hat uns etwas anvertraut. Lass uns gut damit umgehen. Aber, und hier noch eine Achtung, Diese Verantwortung muss natürlich von Herzen nachgekommen werden. Nicht, dass wir bloß äußerlich jetzt sagen, boah, ich mache jetzt irgendwie was und irgendwie in einen Pragmatismus verfallen. Und es geht um unsere Herzenshaltung, darum geht es immer. Es geht darum, dass wir von Gottes Wort jetzt hier vielleicht heute Morgen überzeugt werden, zu sagen, ja, Gott möchte das von mir und ich werde das jetzt tun. Geistlicher Dienst ohne diese innere heilige Gesinnung wird am Ende nur Heuchelei, Gesetzlichkeit, Scheinheiligkeit sein. Lass dich heute Morgen von Gottes Wort überzeugen. Du hast was bekommen, setze es ein. Ich möchte noch einmal John MacArthur zitieren. Er sagt, du setzt diese einzigartige Gabe in einem einzigartigen Dienst ein. Mit einer einzigartigen Wirkung, mit einem angemessenen Maß an Gnade und Glauben. Dazu kommen noch, und das ist so schön, wie er dieses ganze Paket des Menschseins beschreibt, hinzu kommen noch deine körperlichen Fähigkeiten, deine Ausbildung, dein Hintergrund, deine Möglichkeiten, dein Umfeld, alle Einflüsse, die dich prägen und geprägt haben. Du wirkst wie kein anderer. Deshalb kann dich auch niemand ersetzen, wenn du nicht mehr wirkst. Das bedeutet es, den Umfang der geistlichen Gaben zu verstehen und zu leben. Diene mit deiner Gabe. Das war die erste von diesen drei Ermutigungen, die Petrus uns hier für unseren Dienst mitgibt, damit du Gott verherrlichst und deiner Gemeinde dienst. Das zweite, was wir uns anschauen sollen, ich habe es einfach mal so genannt, diene in deiner Kategorie. Diene in deiner Kategorie. Wir lesen nochmal Vers 11, den ersten Teil. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Vers 11 zeigt auch nochmal, dass es eine Verschiedenartigkeit an Gnadengaben gibt. Redegaben und Dienstgaben, sagt Petrus hier, also auf einem sehr High Level ist er unterwegs. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, hier gibt es nicht das Entweder-Oder. Du bist jetzt in einer Schiene oder in der anderen Schiene. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle einen Pool an Gaben haben und wo die einen vielleicht mehr herauskommen, bei dem einen sind es vielleicht mehr die Redegaben, beim anderen vielleicht mehr die praktischen Dienstgaben. Aber wir dürfen jetzt nicht kategorisch hier denken. Petrus schreibt zweimal dieses, wenn es so ist, dann ist es so und so. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Wenn, so. Das Reden, und hier liegt die Betonung eben auf dem Vorgang des Redens, nicht auf den Inhalt, was weitergegeben wird, sondern eben auf das Tun des Redens. Und damit, und wie gesagt, hier wird es wenig beschrieben oder gar nicht beschrieben, auch an den anderen Stellen wird nicht genau beschrieben, was mit Reden gemeint ist. Vom Neuen Testament haben wir viele Aspekte, wo es um das Reden des Wortes Gottes geht. Es ist nicht nur Predigen, es ist auch das Lehren in Kleingruppen, Bibelstunde, Frauentreff, Männertreff, biblischer Unterricht, Andachten, auch in der Seelsorge, auch im Musikdienst. Auch da wird, wenn wir Kolosser 3, Vers 16 lesen, ein Lehrdienst getan. In dem Sinne, Kolosser 3, 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch. Durch die Predigt, durchs Lehren, durchs Ermahnen, Kategorie Seelsorge, wenn man so möchte, und durch das Singen und Musizieren. Auch dadurch wird Gottes Wort verkündigt. Also, Redegaben. Natürlich ist beim Musizieren noch, je nachdem, auch Praktisches vom Nutzen. Also wenn jemand redet, und das ist das Entscheidende hier, was sagt Petrus? Nicht das, was mir gut dünkt, nicht das, was aus meinem Gedankenfluss herauskommt, sondern als Aussprüche Gottes. Das ist angelehnt an viele alttestamentliche Aussagen, so spricht der Herr. Es sind Aussprüche Gottes, wie auch in Apostelgeschichte 7, 38 und Römer 3, Vers 2 es gebraucht wird. Aussprüche Gottes, so wie der Herr es sagt. Alles Reden muss auf Basis mit, beziehungsweise als Wort Gottes geschehen. Deswegen fokussieren wir hier hauptsächlich Auslegungspredigten. Wir schauen hinein, was sagt Gottes Wort? Wir wollen verstehen und erklären, was Gottes Wort sagt. Und aufgrund der Prinzipien, die wir entdecken, Anwendungen für dein und mein Leben herausfinden. Und wenn wir von Gottes Wort nehmen und das weitergeben, was haben wir dann? Autorität. Nicht aus uns heraus, sondern weil es Gottes Wort ist, was Autorität hat, weil es Aussprüche Gottes sind, weil es von Gott ist. Es geht nicht um meine Meinung, es geht nicht darum, was hat der Text jetzt mir zu sagen. Das kommt am Ende, das ist die Anwendung. Aber erst müssen wir verstehen, was Gott zu sagen hat. Und dass wir das Wort der Wahrheit rechtschneiden. Darum geht es hier bei dem Reden, dass es eben nicht an der Herreden ist, sondern von Gott, das, was Gott sagen möchte. Das Zweite, was wir sehen, ist eben das Dienen. Wenn jemand dient, dann soll er es nicht aus seiner eigenen Kraft tun, sondern aus der Kraft, die Gott da reicht. Und wenn wir Dinge aus eigener Kraft tun, wir hatten ein bisschen im Hauskreis darüber gesprochen, wenn die Freude fehlt, auch diesen Zusammenhang aufgezeigt, da wo wir kraftlos werden, wo es zu viel ist, wo die Qualität leidet. Wir versuchen Dinge aus uns selbst heraus zu bewirken und es wird nach hinten losgehen, früher oder später. Eine Zeit lang schaffen wir irgendwas vielleicht zu überbrücken, manchmal auch nicht. Aber da, wo wir Dinge aus eigener Kraft heraus tun, funktioniert es am Ende nicht. Und dabei haben wir doch den größten Kraftpool, den wir haben. Es ist eine Kraft von Gott. Er reicht sie da. Es ist eine Kraft, die durch Jesus Christus sichtbar geworden ist, dass er aus den Toten auferweckt worden ist. Dieselbe Kraft lebt in dir, ist in dir durch den Geist. Sie ist in dir lebendig. Epheser 1, Vers 18. Er wirkt. Sowohl wollen als auch verbringen. Und gib dir notwendige Kraft, praktisch zu dienen. Und auch diese Kategorie ist hier nur High Level, sie ist so allgemein. Sehr breit anwendbar. Alles, was praktisches Dienen beinhaltet. Generelle Gemeindedienste, Hilfeleistung ist nochmal auch eine spezielle Gabe, die erwähnt wird. Oder generell irgendwas der Verwaltung zugehöriges. Und zu diesem Aspekt möchte ich uns noch zwei Fragen stellen. Zwei Fragen, die sehr wichtig zu diesem Thema sind. Erstens, kennst du deine Gaben? Weißt du, womit Gott dich ausgerüstet hat? Womit du den Geschwistern dienen kannst? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt erstmal alles stehen und liegen lassen und sagen, oh, weiß ich jetzt nicht, also diene ich jetzt nicht mehr. Das meine ich nicht. Es geht darum, diese Gabe zu verstehen, die Gott dir ganz bewusst, ganz individuell gegeben hat. Dass wir einander dienen sollen, gilt auch allgemein. Galater 5, Vers 13, dient einander in der Liebe. Denn selbst wenn du deine Gabe nicht kennst, was sehr schade ist, kannst du dich natürlich dem Wirken des Geistes zur Verfügung stellen. Galater 5, Kontext. Und du wirst merken, hier und da, du wirst gebraucht. Und das ist das Wichtige, Entscheidende. Schlimmer ist, wenn du dich zurückhältst und kein guter Verwalter dessen bist, was Gott dir gegeben hat. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen diese Frage noch relevant, weil er genau nicht so weiß, ja, was hat Gott mir da eigentlich gegeben? Was kann ich tun? Und viele haben vielleicht schon von so einem Gabentest gehört. Schön und gut, mach das gerne. Aber denk nicht, das ist es jetzt genau. Es ist ein Indikator, was die Hilfe, Leistung geben kann, zu sagen, okay, es könnte genau in diese Richtung gehen. Ich möchte das prüfen. Ja, also, so ein Gabentest könnte eine Möglichkeit sein, einfach mal darüber nachzudenken, was es überhaupt alles gibt und in welche Richtung es gehen kann. Das Zweite ist so ein bisschen das Empirische. Also, dass du Gelegenheiten zum Dienen suchst in deiner Gemeinde, hier, vor Ort. Ganz einfach. Es gehört eben auch Ausprobieren dazu, empirisch. Ich probiere Dinge aus und warte nicht auf Angebote von öffentlichen Dienststellen, ja, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hier, pff, da musst du jetzt aber mal. Schau mit Gottes Augen auf die Not, die da ist, auf die Bedürfnisse des Leibes und diene. Diene. Tue das, was Gott dir für die Füße legt. Und auch hier, sei mutig, geh mal Wagnisse ein. Anstatt dich zurückzuhalten. Klammer auf, natürlich, bei manchen Sachen kann jetzt nicht jeder direkt hier vorne hinkommen und eine Predigt halten. Darum geht es nicht. aber mit Augen und Ohren offen halten, dass wir sehen, wo Not am Mann ist, wie man so schön sagt. Was noch wichtig ist, die Zahnräder. Halte dein normales, dein alltägliches, dein geistliches Leben einfach aufrecht. Lebe einfach mit Gott. Das klingt viel zu banal, aber genau das ist es, dass wir einfach mit einem Dienstgedanken, mit einer Bereitschaft, mit Gott unterwegs zu sein, mit seinen Augen unterwegs sind. Dass wir das tun, was Gott bereits gesagt hat. Mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Gemeinde zu besuchen. Einander zu dienen. Und er wird dir zeigen, wo du begabt bist. Wo du dich einbringen kannst. Ich denke nicht, dass Gott sagt, hier werde ich es mal nicht zeigen. Du kannst dich hier schön auf die faule Haut legen. Nein, das wird Gott niemals tun. Gott wird dir zeigen. Aber geh einfach in diesem alltäglichen, hier deswegen die Zahnräder, aktiv sein. Und es werden Dinge zusammengefügt werden, wo du vielleicht heute gar nicht sehen kannst, was passieren wird. Und zu guter Letzt, sprich mit anderen darüber. Sprich mit anderen Mitarbeitern darüber, wo du vielleicht schon dabei bist oder wo du dir mal Gedanken gemacht hast, hey, ich könnte mir vorstellen, irgendwie da zu unterstützen, was würdest du dazu sagen? Oder kann ich einfach mal ein Praktikum bei dir machen? Also kann ich mal einfach mitgehen? Kann ich irgendwo hier helfen? Sprecht uns gerne an. Lasst uns da im Austausch sein. Und ich kann mich erinnern, vor, ich denke, 6 Jahren wird es gewesen sein, kam eine junge Schwester auf mich zu, die hat mich gefragt, wo siehst du mich denn? Und wir sind einfach so 2, 3 Dinge durchgegangen und sie dient in diesem Bereich mit Freude. Ich bin fröhlich darüber, das zu sehen, und der Herr weiß, was er ihr anvertraut hat. Wir können nur Hilfeleistung geben. Ja, ich weiß nicht, was genau in sie hineingelegt worden ist, aber man sieht die Auswirkung. Es trägt Frucht und das ist gut zu sehen. Deswegen vertraue dem Herrn. Er hat dir das beste Gabengeschenk gegeben, was er nur machen konnte, so wie du es brauchst. Erfreue dich gleichzeitig der Vielfalt an Gaben, die da sind, und schiele nicht auf andere. Schiele nicht auf andere, wie die dienen und was die Tolles können. Und darum geht es nicht. Es geht, dass du deine Gaben einsetzt, die Gott dir gegeben hat. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, nochmal anklingend an Vers 10, bist du ein guter Verwalter? Setzt du deine Gaben ein oder hältst du sie zurück? Ob du es bewusst tust oder unbewusst, ist dabei völlig egal. Der Befehl ist eindeutig. Diene mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, als guter Verwalter. Der Ort, wo du deine Gaben einsetzt, ist vorrangig die Ortsgemeinde. Und ich möchte dich aufrufen, hör auf mit Ausreden. Es gibt im Internet auf YouTube einen Namensvetter von mir, der ist Sascha Huber, ist Fitness-Influencer, ist so eine Maschine. Der gibt seinen Leuten immer genau diesen einen Satz mit. No excuses, keine Ausreden. Gib Gas. Das ist mir wohl zu anstrengend. Das kann ich mir nicht vorstellen. Davon habe ich ja gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Es gibt viele Dinge, die wir vorbringen können, anstatt aktiv unterwegs zu sein. Mutig zu sein. Und den Hintern hochzukriegen. Vielleicht gehst du sogar so weit, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, aus Angst, irgendwie was falsch zu machen. Ich glaube, du machst alles falsch, wenn du deine Gaben eben nicht einsetzt. Diene mit der Gnadengabe in deiner Kategorie, also letztlich mit dem, was Gott dir gegeben hat. In dem Bereich, den Gott dir gegeben hat. Mit der Berufung, mit der er dich berufen hat. Wo Gott dir zugeteilt hat. Und das war die zweite von 3 Ermutigungen, die wir heute haben, für deinen Dienst, damit du Gott verherrlichst und deiner Gemeinde dienst. Das dritte ist die Zielausrichtung. Wir brauchen nicht nur die Motivation zu sehen, er kommt wieder, sondern wir brauchen das große Ganze. Und das große Ganze übermittelt uns Petrus auch hier, diene zu Gottes Ehre. Er schreibt hier über den Ziel des Dienstes. Und wie gesagt, diese kleinen Worte, wir müssen sie beobachten, die sind wichtig. Damit in allem Gott verherrlicht werde, Vers 11b, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit leitet ein Absicht ein, ein Ziel ein. Gott soll verherrlicht werden. Und das ist nochmal eine Riesenschippe an Motivation. Wenn wir wirklich verstehen, was wir da tun, wenn Gott verherrlicht wird. Die Verherrlichung Gottes, damit in allem, so steht es hier, in allem Gott verherrlicht werde. Ob du redest oder praktisch dienst, ist völlig egal. Du bist an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Und wenn du es mit der richtigen Herzenseinstellung tust, es ist genau richtig. Dann wird Gott genau durch diesen Dienst verherrlicht. Setzt du deine Gabe im Reden ein und redest Gottes Wort, du ehrst Gott damit. Setzt du deine praktischen Fähigkeiten ein, wo er dich hingestellt hat, aus seiner Kraft, mit seiner Kraft, Gott wird verherrlicht. Aber wenn du deine Gabe zurückhältst und das nicht tust, dann ist es im Umkehrschluss so, dass wir Gott die Ehre rauben. Und das ist die Warnung, wenn wir das hier durchdringen und verstehen. Gott ist allein der, dem alle Ehre gebührt. Und das soll deine und meine Motivation sein, zu sagen, ja, wenn Gott dadurch verherrlicht wird, ich gebe Gas. Und jetzt schaut nochmal den letzten Teil an von Vers 11. Wir kommen aus dem Johannesevangelium und genau das haben wir immer wieder gesehen, wie diese Ehre des Vaters zustande kommt. Und hier wird es auch gesagt, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Zusammenspiel dieser beiden. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Jesus hat in Johannes 17, haben wir vor wenigen Wochen uns nur angeschaut, gesagt, verherrliche du mich, damit du, Vater, verherrlicht wirst. Das ist immer wieder dieses ineinandergreifende Verherrlichung Gottes alles in allem. Und Petrus schließt mit dieser Lobeshymne auf den Sohn Jesus Christus. Ihm, sagt er jetzt auch, sei die Herrlichkeit. Ihm sei die Ehre. Der Sohn wird auch so geehrt. Ihm ist die Herrlichkeit, die Macht, ist ihm gegeben. Ihm gehört sie. Er hat die Kraft. Und nicht nur jetzt, nicht nur damals, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so möchte ich dich aufrufen. Diene. Diene mit dem, was Gott dir gegeben hat. Diene mit diesem einen Ziel zur Verherrlichung Gottes. Auch wenn der Hintergrund, zu dem Petrus schreibt, Verfolgung, nicht genau unser Thema ist, so ist die Einigkeit der Gemeinde und dieses Ineinandergreifen und dieses Einanderdienen das wertvolle Prinzip, was wir hieraus sehen können und nehmen müssen. Dass wir dienen, was das Zeug hält. Dass wir im Anbetracht zu Vers 7 nochmal zurücksehen, es wird das Ende aller Dinge kommen. Jesus kommt wieder. Und das Zukünftige muss unser Leben im Hier und Jetzt formen. Und deswegen dieser Befehl an dich und mich. Diene mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und zwar dem anderen, so wie ich dem anderen diene, einander. Und das ist das, was Gott uns durch Petrus heute in diesen drei Ermutigungen mitgegeben hat. Drei Ermutigungen für deinen Dienst, damit du Gott verherrlichst und der Gemeinde dienst. Diene, was das Zeug hält. Diene mit deiner Gabe. Diene in deiner Kategorie, da wo Gott dich begabt hat. Und diene zu Gottes Ehre. Unsere Zeit, die läuft langsam aus. Diese Erde wird schon bald vergehen. Doch Jesus kommt und holt seine Braut. Dann, meine Lieben, alle, die gläubig sind, alle werden wir in dieser ewige Heimat kommen. Dann werden wir den König sehen. Und bis dahin ist der Aufruf, diene, was das Zeug hält. Amen.